Vorlesung Kommunikationsstrategien. Folge 1. Die Idee, die alles zusammenhält.
Es gibt eine Frage, die mich immer beschäftigt. Vielleicht hast du auch schon einmal darüber nachgedacht. Das ist die Frage, was ändert sich und was bleibt? Etwas genauer gefragt, was in der Welt, die ich heute um mich herum sehe, bleibt immer konstant? Was war wohl von Anbeginn an so, seit es Menschen gibt, folgt so unveränderlichen Prinzipien und hat demnach ewige Gültigkeit? Und welche Dinge sind, im Gegensatz dazu, der permanenten Veränderung unterworfen? Und um den Bogen zum Thema unserer Vorlesung Kommunikationsstrategien zu spannen, wie lässt sich diese Frage, was ändert sich, was bleibt, auf die Kommunikation übertragen? Also, was an Kommunikation gehorcht ewigen Gesetzen, die trotz aller technologischer Innovation immer gelten? Und was ist der Veränderung unterworfen und muss mit neuen Augen betrachtet werden? In dieser Folge geht es um Dinge, die sich nicht geändert haben und vielleicht genau deshalb nie an Kraft verlieren, weil sie schon immer da gewesen und so elementar sind, dass wir manchmal sogar einen blinden Fleck für sie entwickelt haben. Wir vergessen manchmal, wie wichtig sie sind, vor lauter fancy Technologie und vor lauter weltweiter Vernetzung. Aber dann, ab der dritten Folge, wenden wir uns langsam den Dingen zu, die in Bewegung geraten sind und deren veränderliche Dynamik natürlich eine wesentliche Rolle dabei spielen, wie heute Kommunikation funktioniert und wie sich heute Botschaften verbreiten. Am Ende ist beides wichtig, wenn man im 21. Jahrhundert tiefe, intelligente und erfolgreiche Kommunikation machen will, die nicht nur an der Oberfläche kratzt und weiß, was sie tut. Zu verstehen, was in dieser mathematischen Gleichung die festen Größen sind und was die Variablen.
Sprache und Imagination.
Fangen wir erstmal mit den Offensichtlichkeiten an. Eines, das sich nicht verändert hat, seit der Mensch von den Bäumen heruntergestiegen ist, ist seine Grundausstattung. Zwei Beine und zwei Arme, die an einem Rumpf befestigt sind. Darauf ein Kopf mit Augen, Nase, Mund. Innenliegend ein Kehlkopf, Stimmlippen und Gaumensegel, um Laute zu formen und zu sprechen. Genau so die ganze Apparatur des Empfängers mit Ohren, Gehörgang, Trommelfell und so weiter. Was ebenso rudimentär funktioniert, sind die Emotionen, die zwischenmenschliche Kommunikation hervorruft. Seit Hunderttausenden von Jahren sorgen Hormonausschüttungen, weil jemand etwas gesagt oder getan hat, für unseren Gefühlscocktail aus Freude oder Wut, Begeisterung oder Empörung, Schwärmerei oder Traurigkeit. Das musst du dir wirklich mal vor Augen führen. Wenn du wütend bist, ist das exakt das gleiche Gefühl, das die genetische Urahnin oder der genetische Urahn vor dir empfunden hat, der oder dem die 35.000 Jahre alte Flöte aus Gänsegeierknochen gehört hat, die man vor ein paar Jahren auf der Schwäbischen Alb ausgegraben hat. Und als diejenige oder derjenige die Flöte schnitzte, hat sie oder er das exakt gleiche Gefühl aus Aufregung und Freude empfunden, das du empfindest, wenn du an einem deiner Projekte arbeitest und etwas Neues erschaffst. Das ist übrigens ein ganz interessantes Experiment. Wenn du das nächste Mal etwas Altes siehst, ein Gemälde oder eine Kirche oder einen alten Schwarz-Weiß-Film, versuche mal, es nicht als oldschool, verstaubt oder einfach alt wahrzunehmen, sondern versuche dir das Gefühl derjenigen oder desjenigen vorzustellen, die oder der es kreierte. Die Begeisterung und den Stolz, den sie oder er empfand, gerade etwas wirklich, wirklich Neues, Avantgardistisches, noch nie Dagewesenes zu schaffen. Wenn du dir dieses Gefühl vorstellst, kommt dir alte Kunst oder Architektur auf einmal gar nicht mehr so alt vor, sondern du kannst den modernen Gedanken darin erkennen. Aber zurück zu den Dingen, die sich in den letzten paar tausend Jahren nicht verändert haben. Anstöße zu den folgenden Gedanken habe ich übrigens aus einem Buch, das mich sehr beeindruckt hat und das du auch lesen solltest, wenn du ein paar wesentliche Dinge über den heutigen Menschen verstehen willst. Es heißt »Eine kurze Geschichte der Menschheit« von Yuval Harari. Was sich nämlich ebenso immerhin seit ca. 70.000 Jahren nicht verändert hat, ist die menschliche Fähigkeit zur Sprache und die Fähigkeit des Menschen zur Imagination. Mit Hilfe der Sprache konnten Menschen Wörter erfinden, mit denen sie bestimmte Dinge beschreiben konnten, zum Beispiel Sonne, Wolke oder Baum. Auch abstraktere Konzepte wie du und ich konnten in Worten Ausdruck finden oder Tätigkeiten wie jagen, sprechen oder Feuer machen. Aber die Sprache hat darüber hinaus ein noch viel größeres Potenzial entfaltet, was ihre wahre Bedeutung betrifft. Sie hat sich vor allem als Zauberkraft herausgestellt, die dem Menschen noch eine ganz andere Möglichkeit eröffnete, nämlich mit Hilfe der Sprache Dinge zu beschreiben, die man nicht sehen kann. Aus einer ähnlichen Zeit wie die eben erwähnte Flöte aus Gänsegeierknochen, also vor mehr als 30.000 Jahren, stammt ein Kunstgegenstand, den man ebenfalls auf der Schwäbischen Alb gefunden hat, der Löwenmensch. Es ist eine kleine, beigefarbene Figur aus dem Elfenbein eines Mammuts, etwa so groß wie eine Weinflasche. Ein Mensch in aufrechter Haltung, aber mit dem Kopf und den Gliedmaßen eines Höhlenlöwen. Diese kleine Figur ist kein Werkzeug und sie zeigt auch nichts, was in der dinglichen Welt existiert, denn es gibt bekanntlich keine Menschen mit Löwenkopf. Sie zeigt etwas ganz anderes, die Fähigkeit des Menschen, sich Dinge vorzustellen, die nicht existieren. Diese Fähigkeit ist die Imagination. Und so führen Sprache und Imagination dazu, dass sich der Mensch auf einmal von der rein dinglichen Welt lösen kann, um Dinge zu beschreiben, die er nur in seiner Vorstellung sieht. Das funktioniert sogar zwischen uns beiden. Überleg mal, als ich dir die Figur des Löwenmenschen gerade beschrieben habe, hast du sie wahrscheinlich klar vor Augen gesehen, oder? Das heißt, ich habe mittels Sprache ein Bild in deinen Kopf projiziert, wie per Telepathie. In dieser Zeit, die kognitive Revolution genannt wird, entstanden erstmals Legenden, Mythen, Götter und Religionen, allesamt Dinge, die man nicht anfassen kann und die nur in der Vorstellung existieren, in der Imagination. Das Wort Löwe bezeichnet ein Tier, das ein Mensch in dieser Zeit leibhaftig vor Augen hatte. Aber erst Sprache und Imagination führten dazu, dass derselbe Mensch sagen konnte, der Löwe ist der Schutzgeist unseres Stammes.
Der Designer als Formgeber einer Idee.
Der Löwenmensch, um hier wieder den Bogen zu schlagen, hat bis heute viel mit Design zu tun. Denn Designer sind genau diejenigen, die den Dingen in der echten Welt eine Form geben. Und sei es nur eine virtuelle Gestalt am Screen. Aber in Wirklichkeit schaffen sie damit etwas viel Größeres. Ein Symbol für eine Bedeutung oder eine Idee, die auf einer übergeordneten, imaginären Ebene darüber liegt. Diese Ebene ist ein tiefer, kollektiver Kulturspeicher, der zum Teil Jahrtausende alt ist. Und doch kannst du dich als Designer mit deinem eigenen Entwurf daran andocken und virtuos damit spielen. Einen faszinierenden Blick in diesen Bilderspeicher eröffnet das Buch der Symbole des Archive for Research in Archetypal Symbolism, ein Bild- und Textarchiv zu mythologischen, ritualistischen und symbolischen Bildern aus aller Welt und aus allen Epochen menschlichen Erlebens. Die Symbole dieser Ebene sprechen eine universelle Sprache. Wenn du als Designer beispielsweise eine Eiform verwendest, als Zeichen oder Objekt, zitierst du damit ein uraltes Symbol, das bereits seit der Steinzeit ein Zeichen für Erneuerung und Wiedergeburt ist. Das Ei hat sich ja bis heute im Osterbrauch des Bemalens von Eiern erhalten. Ein Symbol für die Erneuerung der Natur nach den langen kalten Wintermonaten. Eine Designerin und ein Designer tun gut daran, sich ihrer Macht im Umgang mit Symbolen bewusst zu werden. Es ist ihre universelle Sprache, die zentrale Idee auszudrücken. Eine Bildmarke für ein Unternehmen wie der Daimler-Stern ist gar nicht so weit von der Urbedeutung des Eis oder vom Löwenmenschen von der Schwäbischen Alb entfernt. Es ist ein einfaches Zeichen, aber gleichzeitig ein Symbol, das sofort Assoziationen mit bestimmten Eigenschaften hervorruft. Denk einmal an den Mercedes-Stern. Sicherheit, Zuverlässigkeit, absolute Hochwertigkeit. Der Mercedes-Stern ruft eine ganze Bedeutungsebene auf. Wertarbeit made in Germany, schwäbisches Unternehmertum, Erfinder des Automobils, der hohe Anspruch, der sich im Claim niederschlägt, das Beste oder nichts. In der echten Welt besteht das Unternehmen aus Gebäuden, Werkshallen, Maschinen, Produktionsstraßen, 3 Millionen Fahrzeugen, die Daimler pro Jahr produziert und 200.000 Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. Aber hinter dem Zeichen mit dem Stern verbirgt sich etwas, das man nicht anfassen kann. Die ganze Idee der Marke Mercedes-Benz. Die Idee, die das ganze Unternehmen und alle, die dort arbeiten, im Innersten zusammenhält. Das ist übrigens das, was ein guter Designer nie vergisst, dass dies genau seine Aufgabe ist. Und der unsichtbare Teil seiner Arbeit genauso wichtig oder sogar noch viel bedeutungsvoller ist als der sichtbare. Das ist das Geheimnis von Form und Inhalt. Ohne Inhalt schiebt der Designer nur Buchstaben herum, baut mit Holzklötzchen oder macht eben Sachen schön. Aber mit Inhalt, mit dieser großen Idee im Kopf, die hinter den sichtbaren Dingen liegt, ist die Form machtvoll, aufgeladen mit Bedeutung. Aber zurück zu der Idee, die alles im Inneren zusammenhält. Ich möchte dich in diesem Kapitel gerne dafür sensibilisieren, dein Augenmerk auf diese Idee zu richten. Wie gesagt, ist diese Idee so machtvoll, dass sie wie mit Zauberkraft aus einem Haufen von Menschen und Werkshallen und Maschinen ein Unternehmen wie Mercedes-Benz macht. Und wenn du mal darüber nachdenkst, steckt in den meisten menschlichen Gemeinschaften, Städten, Partnerschaften, Organisationen und Unternehmungen so eine Idee. Sie hält alles zusammen. Wenn du sie wegnimmst, fällt alles in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Wir haben jetzt einen kleinen Ausflug in 70.000 Jahre Menschheitsgeschichte gemacht. Und doch sind wir auf ein Thema gestoßen, das keinen Deut an Aktualität verloren hat. Das alte Gesetz von der zentralen Idee, die nur in der Imagination existiert, hat bis heute Gültigkeit. Und bis heute ist es manchmal gut, sich bei allem technischen Fortschritt, weltweiter Vernetzung und fancy Gadgets genau darauf zu besinnen, dass es im Kern eigentlich immer um diese eine Idee geht, die alles im Innersten zusammenhält. Sie steckt bis heute in jeder Form von menschengemachter Organisation, Gemeinschaft oder Institution, in jedem Verein, jeder Religionsgemeinschaft, jeder Schule, jeder Stadt. Interessant finde ich auch, dass manche Berufsgruppen eine solche Idee institutionalisiert haben. So schwören Ärzte beispielsweise im Hippokratischen Eid, dem Wohle des Patienten zu dienen. Auch die ärztliche Schweigepflicht ist seit 2000 Jahren Teil des Hippokratischen Eids. Ist das nicht ein interessanter Gedanke? Jedem Berufsanfänger mit dem Ritual des Hippokratischen Eids vor Augen zu führen, was die Idee ist, die die Gemeinschaft der Ärzte im Innersten antreibt. Wie würde wohl ein solcher hippokratischer Eid für den Berufsstand der Designer aussehen?
Rechercheaufgabe. Was ist die Idee, die alles zusammenhält?
In der Rechercheaufgabe geht es mir darum, dass ihr das Gehörte nachvollzieht und vor allem echte Beispiele recherchiert. Diese könnt ihr für eure Dokumentation gut verwenden. Und deshalb schaut ihr euch im Rechercheteil jetzt Organisationen und Unternehmen der Gegenwart genauer an. Wir sind auf der Suche nach der Idee, die jedes Unternehmen im Innersten zusammenhält. Diese Idee oder Purpose ist in manchen Unternehmen in der Vision niedergelegt, im Markenkern, im Claim oder in der Compliance. Auch macht es manchmal Sinn, sich die Aussagen der Pressearbeit anzuschauen. In manchen Unternehmen ist diese Idee jedoch nirgends aufgeschrieben, sondern existiert nur in den Köpfen oder im Bauchgefühl der Mitarbeiter. Doch mit ein bisschen Recherche wird es dir gelingen, sie mit den eigenen Worten zu formulieren. Diese grundlegende Idee ist der Grund, warum Tausende von Menschen jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, weil sie an das glauben, was sie tun. Sie ist die unsichtbare Ebene, die sich hinter Mitarbeitern, Räumen, Verkaufs-, Ausstellungs- oder Werkshallen, Maschinen und Computern verbirgt. Sie ist der Grund, warum sich Menschen für ein Produkt, eine Zugehörigkeit zu einer Community entscheiden. Versuche also jetzt, zu der ganz elementaren Ebene vorzudringen. Die Idee, die alles im Innersten zusammenhält. Versuche, die Idee in wenigen Sätzen zu beschreiben und achte dabei auch ganz genau darauf, wo ihr diese Idee gefunden habt. Ob es ein explizites Manifest gibt, ob die Idee in der Marke verankert ist oder ob die Idee überall mitschwingt, in Interviews, in Äußerungen von Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Ihr könnt gerne Organisationen oder Unternehmen frei wählen. Hier jedoch eine Liste von Vorschlägen für Unternehmen oder Organisationen, die möglicherweise interessant sind. ARAS, das eben schon erwähnte Archive for Research in Archetypal Symbolism. Wikipedia, das von uns allen bekannte riesige Nachschlagewerkprojekt im Internet, das das Wissen der Menschheit kollektiv zusammenträgt und bearbeitet. Die Diakonie. Mensa, ein weltweit agierendes Intelligenz- und Hochbegabten-Netzwerk. Leopoldina, Stiftung Warentest. Der World Wildlife Fund. CERN, die bekannte Forschungseinheit, die in der Schweiz einen unterirdischen Teilchenbeschleuniger betreibt. Die Bill & Melinda Gates Foundation. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach. Die Bundeszentrale für politische Bildung, kurz BPB, die Nobel Foundation, die bekanntlich jedes Jahr mehrere Nobelpreise in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen verleiht, die Stanford University, das Zukunftsinstitut, die gehypte Elektromobilitätsmarke Tesla, das Outdoor-Klamottenunternehmen Patagonia oder die altehrwürdige britische Organisation der Royal Society. Hängt euch rein, hört euch zur Not die Folge nochmal an, klemmt euch hinter den Screen in Wikipedia oder Google, verkriecht euch in Bibliotheken oder macht einfach einen langen Spaziergang und geht mit offenen Augen durch die Welt. Wir hören uns heute Mittag zur nächsten Folge. Bis denn!